Ich wünsche euch auch nochmal einen schönen guten Morgen. Freue mich wieder hier zu sein, viele Gesichter wieder zu sehen. Okay, genau. Und wir dürfen, wie Joni das gesagt hat, in eine neue alte Predigtreihe starten an diesem Sonntag und setzen also im Buch, zweiten Buch Mose im Exodus fort. Und ihr erinnert euch hoffentlich noch daran, dass wir das mal so alles uns angeschaut haben. Das waren 17 Predigten, habe ich nochmal nachgeguckt, über die ersten 12 Kapitel im zweiten Buch Mose. Und das Ganze lief unter der Überschrift Exodus, die große Befreiung. Und dann haben wir einen Break gemacht und haben über die Kraft des Evangeliums eine Reihe gehabt. Dann haben wir über den zweiten Timotheusbrief gepredigt und so einen Break dazwischen gemacht. Und jetzt setzen wir im Herbst diese Predigtreihe über den zweiten Buch Mose fort. Und da werden wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen mit der Passage ab Kapitel 13 bis zum Bundesschluss, also bis Kapitel 20 ungefähr, so müssen wir mal gucken genau, wie was wir da noch mit reinnehmen, aber so grob bis Kapitel 20. Und aus meiner Sicht kommen jetzt sehr relevante und spannende Kapitel auf uns zu, die für unser persönliches Glaubensleben enormen Wert haben. Ja, auch wenn die Geschichte schon Jahrtausende alt ist, so haben wir Menschen uns ja trotzdem nicht grundlegend verändert. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wir uns an verschiedenen Stellen in diesen Erzählungen, in den Gedankengängen, in den Emotionen, die wir da so vorfinden, wiederfinden werden. Nun wäre es ja langweilig, wenn dort jetzt also ab Kapitel 13 alles so easy going wäre und alles ohne Umwege und alles so gar kein Problem. Ganz im Gegenteil, diese Kapitel, die haben es in sich, weil sie sind voll von Unwissenheit, voll von Herausforderungen, voll von Glaubensproben, voll von gefordertem Gottvertrauen. Und letztendlich auch ein Weg der Heiligung. Und dabei gibt nicht das Volk Israel den Weg vor, sondern Gott macht Programm. Und so werden wir diese Passage ab Kapitel 13 bis Kapitel 20 ungefähr jetzt unter dem gesamten folgenden Überthema, also als in gewissermaßen neue Reihe anschauen. Und das Überthema heißt unter Gottes Führung. Unter Gottes Führung. Ja, das Passa-Ereignis, das war so das, womit wir aufgehört haben, Kapitel 12, das ist ja gerade rum. Israel ist jetzt im Aufbruch aus der Sklaverei, aus Ägypten und jetzt geht's ab ins Ungewisse unter Gottes Führung. Und da setzen wir heute Morgen an, in 2. Mose 13, ihr könnt es schon mal mit aufschlagen, wir lesen diesen Text jetzt gleich. Dieser Text in 2. Mose 13 ist ein super Bindeglied zwischen der alten Reihe, die wir hatten im 2. Buch Mose und der neuen Reihe jetzt, weil bevor es so richtig losgeht, ist es wichtig, dass wir uns Dinge in Erinnerung rufen nochmal. Und Erinnerungen sind ja was immens Wichtiges in unserem Leben. So sagen wir das ja manchmal auch. Also das wird mir noch lange in Erinnerung bleiben oder das werde ich nie vergessen. Das war so wunderbar, so einzigartig, so bewegend, so bedeutsam. Das kann niemals in Vergessenheit geraten, wenn ich darüber nachdenke in meinem Leben. Vielleicht der Tag deiner Hochzeit. Gestern war ja zum Beispiel eine, die Geburt deines ersten Kindes. Vielleicht der Tag, an dem du das erste Mal Auto fahren durftest. Der Tag, an dem du den entscheidenden Elfmeter im entscheidendsten Spiel deines Lebens geschossen oder verschossen hast, hoffentlich getroffen hast. Vielleicht irgendein Ereignis, ein Naturspektakel, irgendein Urlaub, was auch immer. Es kann alles Mögliche sein, was für uns ganz besonders bedeutsam ist. Und Erinnerungen gehören also zu unserem Leben. Und es ist etwas Wunderbares, das uns, wenn wir uns erinnern, auch nach Jahren noch zum Strahlen bringen kann, wenn wir nur daran denken. Wenn ich jetzt hier so rumgehen würde, ich mache das nicht, ich weiß aber, ihr würdet euch bestimmt freuen, wenn ich rumgehen würde und fragen würde spontan, was ist deine schönste Erinnerung, die du in deinem Leben so hattest? Oder was ist die wertvollste Erinnerung vielleicht? Ich weiß nicht, was ihr sagen würdet, was euch in den Sinn kommen würde. Vielleicht müsste der ein oder andere lange überlegen, vielleicht wüsste mancher sofort, ah, das kommt mir da immer in den Sinn. Erinnerungen haben wir in irgendeiner Art und Weise alle. Und besonders spannend wird es vor allem dann, wenn die Erinnerungen nicht nur Relevanz für die Vergangenheit haben, sondern wenn sie bis in die Gegenwart maßgeblich unser Leben prägen. Und damit bekommen Erinnerungen einen noch viel, viel größeren Wert. Und wir können also eine Unterscheidung nehmen und vornehmen zwischen eher unwichtigeren Erinnerungen und wichtigen Erinnerungen. Mit solchen Erinnerungen, damit wollen wir uns heute Morgen auseinandersetzen. Und das Thema, wie ich das heute Morgen genannt habe, lautet die wichtigsten Erinnerungen oder, wenn man es persönlich ausdrücken will, deine wichtigsten Erinnerungen. Und wir schauen dazu in 2. Mose 13 und lesen zusammen den Predigttext von heute. Ihr könnt ihn gerne mit aufschlagen oder einfach auch zuhören von hier vorne. 2. Mose Kapitel 13, Verse 1 bis 16. Danach redete der Herr zu Mose und sprach: Heilige mir alle Erstgeburt. Alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht unter den Menschen und unter dem Vieh, mir gehört es. Und Mose sagte zum Volk: Gedenkt dieses Tages, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Sklavenhaus. Denn mit starker Hand hat euch der Herr von dort herausgeführt. Darum soll kein gesäuertes Brot gegessen werden. Heute zieht ihr aus im Monat Abib. Und es soll geschehen, wenn der Herr dich in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jebusiter bringt, das dir zu geben er deinen Vätern geschworen hat, ein Land, das von Milch und Honig überfließt, dann sollst du diesen Dienst in diesem Monat ausüben. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, und am 7. Tag ist ein Fest für den Herrn. Während der 7 Tage soll man ungesäuertes Brot essen, und kein gesäuertes Brot soll bei dir gesehen werden, noch soll Sauerteig in allen deinen Grenzen bei dir gesehen werden. Und du sollst dies deinem Sohn an jedem Tag so erklären: Es geschieht um deswillen, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Zeichen der Erinnerung zwischen deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei, denn mit starker Hand hat dich der Herr aus Ägypten herausgeführt. So sollst du denn diese Ordnung zu ihrer bestimmten Zeit von Jahr zu Jahr halten. Und es soll geschehen, wenn dich der Herr in das Land der Kanaaniter bringt, wie er dir und deinen Vätern geschworen hat, und es dir gibt, dann sollst du dem Herrn alles darbringen, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Auch jeder erste Wurf des Viehs, der dir zuteil wird, gehört, soweit er männlich ist, dem Herrn. Jede Erstgeburt vom Esel aber sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du sie jedoch nicht auslösen willst, dann brich ihr das Genick. Auch alle menschliche Erstgeburt unter deinen Söhnen sollst du auslösen. Und es soll geschehen, wenn dich künftig dein Sohn fragt, was bedeutet das? Dann sollst du zu ihm sagen: Mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns ziehen zu lassen, da brachte der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten um, vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstgeborenen des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, soweit es männlich ist, aber jeden Erstgeborenen meiner Söhne löse ich aus. Das sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, denn mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt. Also Erinnerungen, darum soll es heute Morgen gehen, die wichtigsten Erinnerungen. Und wir wollen uns heute Morgen zusammen an 3 ganz bedeutsame Dinge erinnern, gemeinsam mit dem Volk Israel. Und die erste Erinnerung heute Morgen, über die wir nachdenken wollen, ist der erste Punkt. Den habe ich genannt: Erinnere dich an deine göttlichen Eigentümer. Erinnere dich an deinen göttlichen Eigentümer. Und es geht um die Verse 1 und 2 in diesem Punkt. Gleich am Anfang des Auszuges also, als Israel aufbricht, gibt Gott gegenüber Mose klare Anweisungen, indem er hier im Vers 2 am Anfang gleich sagt: Heilige mir alle Erstgeburt. Man könnte auch übersetzen mit: Weihe mir alle Erstgeburt. Oder man könnte es wiedergeben mit: Sonder mir alle Erstgeburt aus oder sonder sie für mich aus. Also ganz im Sinne von: Stell mir deine Erstgeburt zur Verfügung. Stell sie in meinen Dienst. Darum geht's. Und wir kommen später nochmal darauf zu sprechen, dass das insbesondere also die männliche Erstgeburt betroffen hat. Und der Erstgeborene, das hatten wir schon mal in der Predigtreihe damals, der hatte eine besondere Vorrangstellung in der Familie. Er wurde als der Stammhalter gesehen. Er hatte das größte Erbrecht. Er hat eine besondere Würde und eine besondere Ehre gehabt und eine zentrale Stellung in der Familie. Wenn man so ausdrücken wollte, könnte man sagen, also der Erstgeborene war der ganze Stolz der Familie. Er hat auch gewissermaßen die Familie repräsentiert, gerade für die Zukunft. Und das sehen wir in der Bibel ja immer wieder, dass der Erstgeborene ganz besondere Verantwortung, auch eine besondere Stellung hatte. Und nun ist also das Thema Erstgeborene für uns kein neues Thema im 2. Buch Mose, sondern es ist uns schon des Öfteren begegnet. Und ich will mit uns nochmal zurückgehen an eine Stelle, 2 Verse eigentlich nur, wo dieses Thema schon mal vorkam und was das ganz gut aufgreift. In 2. Mose 4, Vers 22 und 23, da haben wir damals schon drüber nachgedacht. Und in 2. Mose 4, Vers 22 und 23, da steht Folgendes dazu: Und du sollst zum Pharao sagen, also Mose gegenüber dem Pharao: So spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Gott bezeichnet an dieser Stelle ganz Israel als seinen erstgeborenen Sohn. Und nun ist Israel das nicht einfach von Natur aus, also nicht von einer einfachen Abstammung her, sodass sie beanspruchen könnten, ja, wir sind Gottes erstgeborener Sohn einfach. Ja, das ist halt einfach schöpfungsgemäß so. Nein, sie sind in diese Stellung versetzt worden Und erst durch das Erlösungshandeln Gottes im zweiten Buch Mose ist das so richtig deutlich geworden. Zwar finden wir im ersten Buch Mose schon Andeutungen darauf und Verheißungen, aber unterm Strich ist Israel, gehören sie zu den Kindern der Verheißung und sind nicht in erster Linie Kinder der Abstammung, was ganz natürlich ist. Man könnte es gut mit dem Bild der Adoption ausdrücken. Also sie sind ohne eigenes Dazutun aus einer freien Liebesentscheidung Gottes zu seinem Volk geworden, zu seinen Kindern geworden. Gott hat sich aus freien Stücken entschieden, sie zu erlösen, sie zu lieben, sie zu seinem Eigentumsvolk zu machen. Und genau diese Linie, die zieht sich durch das ganze Exodus-Geschehen eigentlich durch. Und es wird hier bereits in Vers 23 schon angedeutet mit den Worten, schauen wir nochmal rein, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Also nicht, sie sollen aus der Sklaverei frei werden, um dann unabhängig und selbstbestimmt für sich selbst zu leben oder so. Nein, Befreiung mit einem Zweck, einer klaren Bestimmung, nämlich damit Israel Gott dient. Und nun wissen wir, dass in dieser Geschichte des Exodus jemand gehörig was dagegen hatte, Israel freizugeben, nämlich unser wahrscheinlich noch gut in Erinnerung alter, knöchiger, hartherziger Pharao, der sich lange Zeit quergestellt hat. Und genau um den haben sich ja die Kapitel 5 bis 11 gedreht und vor allem dann die 10 Plagen in Ägypten, weil Pharao sich geweigert hat, Israel ziehen zu lassen. Und der ganze Aufstand, der ging so lange, bis Gott schlussendlich Hand an den erstgeborenen Sohn von Pharao angelegt hat, indem er in der 10. Plage alle Erstgeburt im Land Ägypten in einer Nacht umgebracht hat. Ausschließlich die erstgeborenen Söhne von den Israeliten nicht, und das durch dieses stellvertretende Opfer von den Lämmern. Wir erinnern uns daran zurück. Und so geht also in diesem Kampf um die Söhne, ja, also der Kampf um den Sohn Gottes, den er sich erwählt hat, Israel, und den Kampf um den Sohn Pharaos, geht in Erfüllung, was wir hier in 2. Mose 4, Vers 23 schon angekündigt haben. Wenn er sich weigert, dann wird er seinen erstgeborenen Sohn umbringen. Und am Ende von Kapitel 12, da haben wir dann aufgehört in der letzten Predigtreihe, da ist der Pharao vollkommen entmachtet. Da ist er öffentlich bloßgestellt und Israel zieht triumphal aus dieser Sklaverei, aus dem Land Ägypten heraus. Allerdings ziehen sie nicht als autonomer Trupp der Selbstbestimmung von dann, sondern mit einem neuen Eigentümer und einer neuen Bestimmung. Und damit spannen wir jetzt einen Bogen über unseren Predigtext von heute hinaus, und zwar zu zwei zentralen Versen, die schon in den Bundesschluss reinreichen. Und ihr könnt aufschlagen 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Die schauen wir uns noch genauer an in der Predigtreihe dann, aber so greifen wir schon mal die große Linie auf. In 2. Mose 19, Vers 5 und 6 heißt es, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Wenn wir an den Text, an diesen Text, an diese Verse in unserer Predigtreihe kommen, werde ich genauer nochmal darauf eingehen, dass man den Vers 5 hier auch übersetzen könnte mit folgendermaßen. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann werdet ihr euch aus allen Völkern als mein Eigentum erweisen. Ja, ist bedeutsam, dass man das auch so übersetzen kann. Da kommen wir dann drauf zu sprechen. Aber zunächst mal finden wir einfach diesen Gedanken des Eigentümers und der Bestimmung von Gottes Volk, den finden wir hier wieder. Der Eigentümer ist Gott selbst, der sein Volk aus der Sklaverei befreit hat. Und die Bestimmung, die lesen wir in Vers 6, sie sollen ihm ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das heißt, sie sollen nach seinen Maßstäben für ihn zu seiner Ehre leben. Und genau diese Gedanken, die begegnen uns gewissermaßen in Kapitel 13, Vers 2, also wir kommen zurück zu unserem Predigtext von heute, wir begegnen uns in Kapitel 13, Vers 2 repräsentativ für das ganze Volk durch die Heiligung der Erstgeburt eigentlich. Ja, wenn es da heißt, ich lese diesen Vers nochmal, heilige mir alle Erstgeburt, alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht und unter den Menschen und unter dem Vieh mir gehört es. Wenn wir das lesen, könnten wir uns natürlich fragen, ja, also gehört denn nur der Erstgeborene jetzt dem Herrn? Und die Antwort darauf ist ganz klar, nein. Also grundsätzlich macht die Bibel ja deutlich, dass jeder Mensch aufgrund seiner Geschöpflichkeit erstmal dem Herrn gehört. Angefangen vom Erstgeborenen über jeden Israeliten bis jedem von uns, die wir heute Morgen hier zusammengekommen sind. Wir gehören erstmal, weil wir Geschöpfe Gottes sind, dem Herrn. Aber darüber hinaus war es in der Geschichte des Exodus ja gerade so, dass die Erstgeborenen ausgelöst wurden durch dieses fehlerlose Lamm. Und dass Gott also sie verschont hat und gewissermaßen sich auch zugeeignet hat. Und schlussendlich partizipierte das ganze Volk davon, dass diese Erstgeborenen verschont wurden und konnte dann aus Ägypten rausziehen. Und spätestens Wenn wir 2. Mose 19, Vers 5 und 6 uns dann vor Augen führen, wird deutlich, dass nicht nur der Erstgeborene aufgefordert ist, Gott zu dienen, sondern das ganze erlöste Volk. Ja, auch wenn der Erstgeborene eine besondere Stellung hatte, auch eine besondere Aufgabe dann hatte, später wurde er ein Stück weit durch die Leviten ersetzt. Das kann man nachvollziehen, 4. Mose 3, Vers 12 und 13. Aber er hatte eine besondere Aufgabe. Aber gerade für das Volk war es so wichtig, diese bewusste Hingabe des Erstgeborenen an Gott, gewissermaßen als dem kostbaren Stellvertreter der Familie, das erinnerte das ganze Volk daran, dass sie erlöst worden sind, dass sie ein Eigentümer haben und dass sie eine Bestimmung haben. Und nun können wir uns fragen, wie ist das denn mit uns eigentlich? Also, wer ist dein Eigentümer und was ist deine Bestimmung? Wenn du Kind Gottes bist, dann gilt für dich im Prinzip nichts anderes, auch wenn du damals nicht bei der Nacht des Exodus dabei warst. Dann ist Gott natürlich auch insofern dein und auch mein Eigentümer, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Ja, dann hat er dir das Leben geschenkt, dann hält er dich am Leben, dann verfügt er über dein Leben. Das gilt erstmal für jeden Menschen. Aber wenn du Kind Gottes bist, dann ist noch viel mehr geschehen. Und im Neuen Testament lesen wir einen Vers, der das ganz gut auf den Punkt bringt. In 1. Korinther 6, Vers 20, der beschreibt es mit folgenden kurzen Worten. Da heißt es, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Und dieser Preis war nichts Geringeres als das Leben von Jesus, dem Sohn Gottes selbst. Und es hätte kein größeres Opfer und keinen höheren Preis geben können, um dich und mich zu erlösen. Um dich und mich zu befreien. Zu befreien aus den Klauen der Sünde. Nicht befreien aus der Sklaverei in Ägypten, sondern aus den Klauen der Sünde, aus der Sklaverei der Sünde, aus der Macht und von der Strafe der Sünde. Und Gott hat durch die Hingabe seines eigenen Sohnes einen so unsagbar hohen Preis bezahlt, damit du und ich, wenn du Kind Gottes bist, für immer zu seinem Eigentum geworden bist. Es gab keine andere Möglichkeit als die Hingabe seines ewig heiligen Sohnes, damit du und ich ewig Söhne und Töchter unseres Vaters werden konnten. Und mit dieser neuen Zugehörigkeit haben wir auch eine neue Bestimmung. Und das deckt sich eins zu eins mit der Bestimmung von den Israeliten eigentlich. Ja? Also deine Bestimmung als Kind Gottes ist es, für deinen Herrn zu leben, ihm zu dienen, dein Hab und Gut einzusetzen für ihn, deine Fähigkeiten, deine Gedanken, deine Zeit, ja, dein Leib und dein Leben für ihn zur Verfügung zu stellen, für ihn zu verwenden. Genau wie es hier heißt, ja, in der zweiten Hälfte von diesem Vers, 1. Korinther 6, Vers 20, verherrliche nun Gott mit deinem Leib. Also Gott soll durch dein ganzes Leben groß rauskommen. Und dieser Gedanke, dass das eine Folge der Errettung ist, der zieht sich eigentlich durch das ganze Neue Testament. Denken wir an Römer 6, ab Vers 12 oder an Römer 12, ab Vers 1 und 2. Diese, ja, da sieht man das überall. Und die persönliche Frage, die sich natürlich stellt an dieser Stelle für uns, ist, wenn ich diese Aufforderung, verherrliche nun Gott mit deinem Leib, und damit ist das ganze Leben eigentlich gemeint, ja, wenn ich das so gerade an mein Leben anlege, wie sieht es da aktuell aus? Lebe ich für meinen göttlichen Eigentümer oder beanspruche ich selbst, der Eigentümer meines Lebens vielmehr zu sein? So auszudrücken, weihe ich dem Herrn das Beste oder gebe ich ihm die Reste? Vielleicht die Reste meiner Zeit, meiner Kraft, meiner Gedanken, meiner Besitztümer, meiner Fähigkeiten, was auch immer. Wir können uns fragen, wird mein göttlicher Eigentümer, wenn ich Christ bin, wird er durch mein Leben geehrt und verherrlicht oder nicht? Für die Israeliten und auch für uns heute ist von entscheidender Bedeutung, dass wir vor Augen behalten, wem wir eigentlich gehören und wozu wir eigentlich erlöst worden sind. Und so oft ist es ja so, wenn wir ehrlich sind, dass wir das im Sog des Alltags einfach vergessen, dass uns das verschütt geht. Ja? Und deshalb ist es umso wichtiger, diese beständige Erinnerung an unseren wahren göttlichen Eigentümer und damit verbunden dann auch die Hingabe unseres Lebens an ihn. In all dem ist es wichtig, dass wir eine Sache vor der anderen denken beziehungsweise das zusammensehen. Das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Und der heißt, zweitens also, erinnere dich an deine Erlösung. Und es geht um die Verse 3 bis 10. Es ist sehr beachtlich, dass die Erlösung in der Bibel immer vor der Hingabe und vor der Nachfolge steht. Ja, und so sehen wir es auch im zweiten Buch Mose. Gott sagt ja nicht, haltet meine Gebote und ich werde euch aus Ägypten befreien. Sondern er sagt, ich habe euch befreit und ich gebe euch meine Gebote, nach denen ihr leben sollt. Wir sehen das dann vor allem in 2. Mose 20, bei den 10 Geboten, wie er die gibt, sehen wir diese Rangstellung, sehen wir nochmal sehr deutlich. Vorangestellt in der Bibel ist also immer die Erlösung Gottes, die keiner verdient hat. Anders ausgedrückt, das Christentum fängt immer beim Evangelium an und nicht unmittelbar beim Aufruf zum Gehorsam. Auf der anderen Seite ist ganz klar, dass wirklich verstandenes Evangelium, wirklich verstandene Erlösung immer auch Gehorsam nach sich ziehen wird. Ja, und auch den Wunsch zum Gehorsam nach sich ziehen wird. Und umso wichtiger ist es, dass wir die eigene Erlösung stets in Erinnerung behalten. Und so lesen wir in Vers 3 also weiter. Und Mose sagte zum Volk, gedenkt dieses Tages, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Sklavenhaus. Denn mit starker Hand hat euch der Herr von dort herausgeführt. Gedenkt dieses Tages. Also vergesst niemals diesen Tag und damit verbunden dieses Ereignis eurer Erlösung, an dem der Herr in seiner Gnade, mit seiner starken Hand eingegriffen hat. Gedenkt dieses Tages, an dem eure Sklaverei ein Ende hatte. Und das haben wir ganz eindrücklich gesehen in Kapitel 12, ne? Wie der Herr durch das Land Ägypten gezogen ist und wie er alle Erstgeburt umgebracht hat, aber an jedem Haus vorbeigezogen ist von den Israeliten, wo sie das Blut des Lammes an ihre Türpfosten gestrichen hatten. Und weiter haben wir gesehen, dass diese Nacht des Gerichts für Ägypten, für Israel, die Nacht der Erlösung, die Nacht der Befreiung geworden ist und dass sie mehr oder weniger von jetzt auf gleich eigentlich losziehen mussten. Und wir können dazu zurückschauen in 2. Mose 12, Vers 39 und das nachlesen, dass die Zeit nicht mehr gereicht hat, um die Brotfladen, die sie gebacken hatten, durchsäuern zu lassen. Das heißt, sie mussten ungesäuertes Brot mitnehmen und haben das nachher rausgebacken, dann zum Essen. Und genau das ist der Hintergrund für das Fest der ungesäuerten Brote, wovon jetzt Mose hier in Kapitel 13 spricht. Und dieses Fest der ungesäuerten Brote, das schloss sich unmittelbar an das Passafest an. Viele sehen das auch eigentlich zusammen, ja, und beide erinnern an diesen spektakulären Auszug aus Ägypten. Und nun finde ich interessant, während Israel ja gerade zu diesem Zeitpunkt eigentlich erst aus Ägypten rauszieht, ja, also sie sind gerade auf ihren ersten Metern oder wir wissen nicht genau, wie weit sie da schon waren, aber noch nicht weit, denkt Gott schon ein ganzes Stück weiter. Wir schauen dazu in Vers 4 nochmal rein. Da heißt es, heute zieht ihr aus im Monat Abib. So, ja, das ist der aktuelle Stand. Und dann geht es weiter, Vers 5, und es soll geschehen, wenn der Herr dich in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jebusiter bringt, das dir zu geben, er deinen Vätern geschworen hat, ein Land, das von Milch und Honig überfließt, dann sollst du diesen Dienst in diesem Monat ausüben. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen und am 7. Tag ist ein Fest für den Herrn. Also Gott betreibt schon Vorsorge für seine Leute für einen viel späteren Zeitpunkt. Und zwar, wenn sie im Land Kanaan, im verheißenen Land Kanaan angekommen sind. Das war ja das, was verheißen wurde, die Verheißung an Abraham, Isaak und Jakob. Wir haben das ganz am Anfang der Exodus-Reihe haben wir das gehabt. Ihr könnt das nachhören nochmal auf der Homepage. So diese Verheißung und wie sich das verhält. Und das stand ja noch aus. Da wollten sie ja hin, ja, nach Kanaan. Zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich war das auch besser, so wusste noch keiner, wie lange das noch dauern wird. Man ist davon ausgegangen, es ging wesentlich schneller. Wenn das wesentlich länger gedauert, Gott wusste aber, wie lange es noch dauern wird. Und nun sagt Gott hier schon deutlich, also dass sie das 7-tägige Fest der ungesäuerten Brote feiern sollen, wenn sie dort angekommen sind, und zwar Jahr für Jahr in diesem Auszugsmonat Abib. Bestandteil dieses Festes sollte dann sein, 7 Tage lang nur ungesäuertes Brot zu essen, also in Erinnerung daran, wie die Israeliten damals nur ungesäuertes Brot essen konnten. Ja? Und am Ende sollte dann von diesem Fest am 7. Tag ein Fest für den Herrn gefeiert werden. Zusätzlich erfahren wir in Kapitel 12, Vers 16 eine heilige Versammlung am Anfang auch dieses Festes. Und dann lesen wir in Vers 7 noch weiter, dass auch in den Wohngrenzen Israels nicht mal Sauerteig gesehen werden sollte oder nicht mal vorhanden sein durfte. Das bedeutete also später für die Generation, die das ja gefeiert haben, dass sie eine Grundreinigung sondersgleichen machen mussten, wenn das auf dieses Fest zuging, und zwar ohne Kompromisse. Und spätestens, wenn wir in Kapitel 12 nochmal zurückschauen, das ist die Stelle, wo dieses Fest der ungesäuerten Brote schon mal Erwähnung gefunden hat, wenn wir dahin zurückschauen in den Vers 15, dann verstehen wir auch, warum das so wichtig ist, da keine Kompromisse zu machen. Ich lese das, 2. Mose 12, Vers 15, 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen, ja gleich am 1. Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern wegtun, denn jeder, der Gesäuertes isst, diese Seele soll aus Israel ausgerottet werden. Das gilt vom 1. Tag bis zum 7. Tag. Also eine ganz klare Ansage von Gott, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Ja, nicht, so ein bisschen Sauerteig ist nicht so wild, könnt ihr schon, ne, so macht nichts oder braucht doch alles jetzt nicht so übermäßig ernst nehmen. Nee, hier steht, wer sich nicht daran hielt, der musste sterben. Und wenn man sowas liest, dann sieht man, wie sehr eigentlich Gott zu fürchten ist. Und wenn wir dann so darüber nachdenken, mit welcher Kompromissbereitschaft wir als Christen heute beim Thema Gehorsam sind, was wir an den Tag legen, bei dem Thema Gehorsam gegenüber Gott, dann kann einen das nur stutzig machen. Ja, wie wenig Ehrfurcht wir heutzutage vor ihm haben, wie wenig wir sein Wort ernst nehmen und denken, doch, da geht es darum, das zu befolgen. Ja? Das geht es darum, wirklich das zu beherzigen und nicht einfach irgendwie so lapidar drüber hinwegzugehen. ja, wenn wir darüber nachdenken, dass wir nicht einfach nach Gutdünken mit ihm umherspringen können. Uns geht das ja heute nicht mehr so, dass wir dann gleich ausgerottet werden. Deswegen ist es auch irgendwie nicht so die Angst wahrscheinlich, ne? Aber damals wie heute ist Gottes Wort und Gott selbst sehr ernst zu nehmen. Und wenn wir denken, dass wir das alles nicht so ernst nehmen brauchen, dann wird Gott sich das nicht ewig anschauen, sondern er wird auch irgendwann eine Konsequenz ziehen. Vielleicht in diesem Leben, spätestens in der Ewigkeit. Und dabei kennt nicht nur das Alte Testament so klare Aufrufe zum Gehorsam, zum konsequenten Gehorsam, sondern interessanterweise greift Paulus das im Neuen Testament auf. Genau dieses Fest, genau dieses Bild. 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8, da greift er das Bild auf und appelliert an uns als Christen und als Gemeinde mit den folgenden Worten. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Also auch wir sind aufgefordert zur Kompromisslosigkeit, was das Thema Sünde angeht. Zuallererst in unserem eigenen Leben, wo wir nicht unter versteckter Hand einfach mal so ein bisschen 5 Grad sein lassen können, so nach dem Motto, ja, jeder hat so seine Lieblingssünden und das ist dann schon okay, so. Ja, manchmal sind wir ja vielleicht da so lapidar, zum einen für uns persönlich, aber auch, wenn man den Kontext von 1. Korinther 5 sich näher anschaut, geht es auch für eine gesamte Gemeinde. Dass wir auch da nicht einfach sagen können, ja, wir akzeptieren einfach nachlässig einen Lebensstil der Sünde und da kann jeder so machen, was er will und wir können das billigen. Nee, ganz im Gegenteil. Ja. Paulus verwendet dieses Bild und diese Vorbereitung für das Fest und sagt dann auch deutlich als Appell für uns Christen, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Und in diesem Vers wird deutlich, dass die Erlösung bereits geschehen ist. Ja, also Christus, unser Passahlamm, ist ja bereits geschlachtet und durch ihn sind wir bereits ungesäuert. Das heißt, wir stehen vor Gott schon als sündlos da, durch Christus. Und darauf aufbauend gilt es nun aber, den Sauerteig, den alten, auszufegen und passend zu Christus zu leben. Nämlich ein Leben zu seiner Ehre in Lauterkeit und Wahrheit, wie es hier heißt. Der Dreh- und Angelpunkt für ein Leben mit Gott, der ist und bleibt immer die Erlösung. Und genau aus diesem Grund hat Gott schon damals beim Volk Israel dafür gesorgt, dass diese Erlösung nicht in Vergessenheit gerät. Und er hat das vor allem durch diese Feste getan, die dann über die nächsten Jahrhunderte gefeiert werden sollten. Und so sollte es von Generation zu Generation so kommen, dass dieses Erlösungshandeln Gottes weitergegeben wird und dass auch die nachfolgenden Generationen das verstehen. Und wir lesen nochmal in Vers 8, wo es heißt, und du sollst dies deinem Sohn an jenem Tag so erklären. Es geschieht um deswillen, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es sei dir ein Zeichen auf deiner Hand oder ein Zeichen der Erinnerung zwischen deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund ist. Denn mit starker Hand hat dich der Herr aus Ägypten herausgeführt. So sollst du denn diese Ordnung zu ihrer bestimmten Zeit von Jahr zu Jahr halten. Also diese Befreiung aus Ägypten, die sollten sie niemals vergessen. Ja, vielmehr sollte es ihnen beständig vor Augen und beständig in Erinnerung bleiben und dann auch dazu führen, dass sie sich Gott hingeben und dass sie nach seinem Gesetz gerne leben. Und in späteren Generationen dann hat man diese Verse genommen, diese Verse 9 und Vers 16, und hat sie sehr wörtlich genommen bei den Juden. Und es hat dazu geführt, dass man sogenannte Phylasterien sich gemacht hat. Das sind so kleine Kästchen aus Leder, die man sich an die Stirn gebunden hat, also zwischen den Augen, ja, und die man sich an den linken Arm gebunden hat. Und in diesen Kästchen waren 4 Pergamentstreifen und unter anderem war diese Stelle, die wir heute Morgen haben, hier 2. Mose 13, 1 bis 16, war geschrieben auf diesen Pergamentstreifen. Sie hatten das also ganz nah dabei. Das war ihre praktische Umsetzung. Ob das Gottes Gedanke oder Absicht war, glaube ich an dieser Stelle tatsächlich nicht unbedingt. Aber so haben sie versucht, das Handeln Gottes und das Wort Gottes stets in Erinnerung zu behalten. Viel wichtiger als diese äußerliche Handlung hier mit den Kästchen war aber die innere Beherzigung. Und der Kommentator und Buchautor, den viele von euch kennen, William MacDonald, der hat dazu geschrieben, fand ich ganz gut. Aber die geistliche Bedeutung ist, dass alles, was wir tun, nämlich die Hand, und alles, was wir erstreben, das Auge, mit Gottes Wort übereinstimmen soll. Das ist der Gedanke dahinter. Und gerade für die nachfolgende Generation, die den Auszug selbst ja nicht miterlebt hat, war diese Erinnerung an die Erlösung von so großer Bedeutung. Und gerade beim Fest der ungesäuerten Brote, da hat ja gerade dieses Schmecken auch von ungesäuertem Brot, das hat die Erinnerung verstärkt. Nun haben also die Juden ja, und das wissen wir, verschiedene Feste, wo sie sich an Sachen erinnern und so, ne? Wahrscheinlich, weil sie so vergesslich sind. Ich glaube, dass es nicht nur ein Problem der Juden ist, sondern dass das ein Problem der Menschheit ist, dass wir relativ vergesslich sind. Und auch ein Problem von uns Christen. Und deshalb ist es auch für uns von höchster Bedeutsamkeit, dass wir uns, dass du dich erinnerst, zurückerinnerst an deine Erlösung. Wir sind nicht erlöst durch dieses Lamm, was sie an die Türpfosten gestrichen haben, sondern wir sind erlöst durch das wahre, fehlerlose Lamm, durch Christus selbst. Und wenn du dich so erinnerst an den Tag, an dem Gott dir die Augen geöffnet hat und an dem du wusstest, ja, ich bin erlöst worden durch Jesus Christus, dann ist das was ganz Wunderbares. Nun haben wir von Gott nicht in den Kalender geschrieben gekriegt, festgesetzte Zeiten, also dann hast du dich an mich zu erinnern, so, ne? So wie das in dem Jahreskalender auch von den Israeliten war. Aber trotzdem hat Gott uns etwas gegeben, was uns an unsere Erlösung erinnern soll. Und wir wissen es alles, es ist das Abendmahl. Neutestamentlich gesehen, so gesehen eigentlich das einzige Erinnerungsfest, das Jesus selbst gestiftet hat. Umso trauriger, wenn man so darüber nachdenkt, wie stiefmütterlich und wie optional das Abendmahl oft von uns behandelt wird, wenn wir darüber nachdenken, dass es unser Herr Jesus gestiftet hat, als Erinnerungsmahl an die Erlösung, die er uns gegeben hat. Na, gerade im Abendmahl fühlen wir uns ja so deutlich vor Augen, dass Jesus seinen Leib für uns dahin gegeben hat, dass er für uns am Kreuz geblutet hat und dort für uns stellvertretend gestorben ist, um dich und um mich zu erlösen. Und die fortlaufende Erinnerung an diese Erlösung, die ist für uns Christen mindestens genauso bedeutsam wie für das Volk Israel damals. Wir werden, wenn wir uns daran erinnern, neu erfüllt mit Dankbarkeit. Wir werden neu erfüllt mit Freude. Wir bekommen neue Perspektive. Und wir werden motiviert zur Hingabe durch die Erlösung. Und auch wenn die Bibel, abgesehen vom Abendmahl, jetzt nicht viele Riten für uns bereithält, wie das genau stattfinden soll, dass wir uns an unsere Erlösung erinnern, will ich uns denn noch mal auffordern zu überlegen, wie können wir das denn praktisch leben oder auch umsetzen? Ja? Wie kannst du dich denn stets an deine Erlösung erinnern? Anders ausgedrückt, wie kannst du denn aus dem Evangelium heraus leben? Wir sind ja leider so vergesslich und dazu auch noch so ablenkbar. Und das wird uns ganz oft zum Verhängnis. Aber wir brauchen diese Erinnerung. Vielleicht ist es eine gute Frage auch, die man sich gegenseitig mal stellen kann. Wie machst du das denn? Wie erinnerst du dich beharrlich, konsequent, kontinuierlich an deine Erlösung? Wie hältst du dir das vor Augen? Inspirieren wir uns da gegenseitig an dieser Stelle. Durch die ganze Bibel hindurch wird mehr als deutlich, dass die Erinnerung an die eigene Erlösung alles entscheidend ist. Für die eigene Nachfolge und für die Hingabe. Und deshalb dieser Appell, erinnere dich an deine Erlösung. Aber mit dieser Erlösung geht noch ein weiterer Gesichtspunkt einher. Und das ist das dritte, heute Morgen das dritte und letzte. Und der dritte Punkt heißt, erinnere dich an deine Erlösungsbedürftigkeit. Und es geht um Vers 11 bis 16. Jetzt erinnere dich an deine Erlösungsbedürftigkeit. Nach dem Fest der ungesäuerten Brote bekommen die Israeliten jetzt eine weitere Anweisung für die Zukunft von Gott. Wir lesen ab Vers 11 weiter. Und es soll geschehen, wenn dich der Herr in das Land der Kanaaniter bringt, wie er dir und deinen Vätern geschworen hat, und es dir gibt, dann sollst du dem Herrn alles darbringen, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Und jeder erste Wurf des Viehs, der dir zuteil wird, gehört, soweit er männlich ist, dem Herrn. Jede Erstgeburt vom Esel aber sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du sie jedoch nicht auslösen willst, dann brich ihr das Genick. Auch alle menschliche Erstgeburt unter deinen Söhnen sollst du auslösen. Also wiederum, ein zweites Mal gibt Gott eine klare Anweisung für die Zukunft im Land Kanaan, jetzt hier in diesem Text. Ja, ganz nach dem Motto, Gott kennt ja seine Pappenheimer, der weiß, wenn die im Land Kanaan angekommen sind und wenn es ihnen gut geht und sie sich wohlfühlen und alles super ist, dann werden sie ganz schnell ihre Vergangenheit vergessen. Und dann werden sie ganz schnell das Handeln Gottes vergessen und dann werden sie ganz schnell Gottes Bestimmung vergessen und schlussendlich werden sie ganz schnell Gott selbst vergessen. Und um dem entgegenzuwirken mitunter, gibt Gott weitere Anweisungen für die kommenden Generationen. Und damit greift er das Thema von Vers 1 und 2 nochmal auf. Und er macht erneut deutlich, alle männliche Erstgeburt gehört mir. Vom Vieh bis zum Menschen. Und deshalb soll auch alle männliche Erstgeburt dem Herrn geopfert werden oder sie musste ausgelöst werden. Und wiederum steht auch diese Handlung und diese Auflage, die Gott da gibt, steht im Zusammenhang mit der Rettung und dem Ereignis des Exodus, mit diesem Auszug. Und so finden wir in Vers 14 und 15 auch gleich die Erklärung dazu. Das ist ganz praktisch. Da heißt es weiter, Vers 14, und es soll geschehen, wenn dich künftig dein Sohn fragt, was bedeutet das? Dann sollst du zu ihm sagen, mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt, aus dem Sklavenhaus. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns ziehen zu lassen, da brachte der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten um, vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstgeborenen des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, soweit es männlich ist, aber jeden Erstgeborenen meiner Söhne löse ich aus. Also wieder gibt es einen Bezug zu dieser Nacht der Erlösung, in der Gott die Erstgeburten der Israeliten verschont hat durch dieses stellvertretende Opfer und in der er sie so erworben hat als sein Eigentum. Ja, wir hatten das im ersten Predigtpunkt. Und sollen das nicht in Vergessenheit geraten, sondern sie sollen sich daran erinnern. Und deshalb sollen die Erstgeborenen der Tiere zum Opfer werden für sie. Und nun gibt es da folgende Differenzierung. Also es gab Tiere, die für Gott rein sind und es gibt Tiere, die für Gott unrein sind. 3. Mose 11 kann man Kapitel komplett nachvollziehen, warum und wo sie Kriterien liegen und so weiter. Und alle männliche Erstgeburt von den Tieren, die rein sind, also wie zum Beispiel Rinder oder Schafe, die sollen dem Herrn tatsächlich in Form eines Opfers geschlachtet werden oder sollten dem Herrn geopfert werden. Ja? Und nun stellen wir uns das mal vor. Du wärst ein Israelit und du kommst in dieses Land Kana an und es ist alles schön und du hast ein Mutterschaf. Ja? Und das erste Mal bringt dieses Mutterschaf ein kleines süßes Lämmlein zur Welt und du nimmst das Lämmlein auf den Arm und siehst das und hast das so geborgen in deinem Arm und im nächsten Moment erinnerst du dich und weißt, der Herr hat angeordnet, dass ich dieses Lämmlein wieder abgeben muss, dass ich es ihm opfern muss. Wahrscheinlich ein harter Gedanke, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Ich glaube, mit unserem heute stark rationalen Denken wäre das so, dass wir denken, warum das denn? Ja? Also wo ist denn da der Sinn? Warum sollte ich das denn machen? Da hat doch keiner was von. Und tatsächlich, also in praktischer Hinsicht, hat weder Gott noch die Israeliten damals so einen großen praktischen Nutzen, dass wir sagen würden, ja, das verstehe ich. Das macht also vollkommen Sinn. Aber an dieser Stelle ging es gar nicht darum, dass es einen praktischen Nutzen haben musste. Sonst ging vielmehr um den geistlichen Nutzen, weil Gott wusste, dass das nötig war für sein Volk. Anhand dieser herausfordernden, schmerzlichen Opferung erkannten sie Gottes Wesen, Gottes Erhabenheit, Gottes Vorrangstellung und ihren Eigentümer. Ja, das wurde ihnen so plastisch und deutlich vor Augen geführt. Und so war es also bei den Tieren ein unmittelbares Opfer der Erstgeburt, was da stattfinden kann, bei den reinen Tieren. Bei den unreinen sah das ein bisschen anders aus. Exemplarisch für die unreinen Tiere steht hier der Esel. Und die Erstgeburt des Esels, die konnte nicht einfach geopfert werden. Also die wurden von Gott nicht als rein angesehen und dementsprechend konnten sie die auch nicht Gott einfach darbringen. Und deshalb gab es für den Esel und alle unreinen Tiere mit ihm nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Erstgeborene des Esels wurde durch ein Lamm ausgelöst, das heißt ein Lamm wurde geschlachtet für dieses Eseljunge, was gerade zur Welt gekommen ist, oder du brichst dem Eseljungen das Genick. So, das sind die zwei Möglichkeiten. Und nun ist es höchst interessant, wenn wir den Vers 13 weiterlesen. Weil da heißt es dann, direkt nach den Eseln, auch alle menschliche Erstgeburt unter deinen Söhnen sollst du auslösen. Und ich weiß nicht, ob uns das aufgefallen ist, aber wir stehen in einem Vers mit den Eseln. Ja, also wir sind im gleichen Vers erwähnt und auch über uns Menschen heißt es, dass wir ausgelöst werden müssen. Das bedeutet unterm Strich, in dieser Unterscheidung von rein und unrein vor Gott zählen wir nicht zu den Reinen, sondern zu den Unreinen. Das macht das deutlich. Und das ist die Sprache, die ganze Bibel eigentlich spricht. Ja, von vorne bis hinten, seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist, ist das so. Jetzt geht es nicht darum, dass wir stinken wie ein Esel, dass wir störrisch sein können wie ein Esel, dass wir uns schmutzig machen können wie ein Esel. Man könnte das weit ausführen. Ich habe die Zeit leider nicht. Würde mich reizen, aber wir können das jetzt nicht übertragen. Ja? Es geht vielmehr um unsere innere Reinheit an dieser Stelle und zwar um unsere Reinheit vor Gott. Weil kein Mensch bringt die moralische Reinheit vor Gott, die seinem Anspruch auch nur im Ansatz genügen könnte. Und die bekannten Worte aus Römer 3, Vers 10 bis 12 machen das sehr, sehr deutlich. Da steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Mit anderen Worten, wir, jeder Mensch, du und ich, wir sind alle als Sünder befunden vor einem heiligen und gerechten Gott. Und damit sind wir absolut erlösungsbedürftig. Und auch für uns bleiben letztendlich nur zwei Optionen, wie für den Esel. Entweder wir werden ausgelöst durch ein fehlerloses Lamm, ein stellvertretendes Opfer, oder uns droht eines Tages der Genickbruch. Und im übertragenen Sinne bedeutet das, dass uns der Tod erwartet, dass uns ewige Strafe erwartet, ewige Trennung von Gott, ja, dass uns die Hölle erwartet. Das gilt natürlich nicht nur für die Erstgeborenen, sondern das gilt für jeden Menschen, ja, der ausgelöst werden muss. Und wenn wir das gesamtbiblische Zeugnis anschauen, unter anderem Römer 3 gerade, wird deutlich, wir alle müssen ausgelöst werden. Jetzt sind sich die Ausleger ein bisschen uneins darüber, ob das damals für die Erstgeburten tatsächlich so aussehen musste, dass also durch die Schlachtung eines Lammes die ausgelöst werden mussten. Das ist gut denkbar. Später in 4. Mose 18, Vers 15 und 16 erfahren wir, dass es auch ergänzend durch 5 Schekel Silber stattfinden konnte. Wie auch immer das genau damals aussah, so ein bisschen unklar irgendwie, ist nicht so alles entscheidend für uns. Für uns ist viel wichtiger die Frage, wer kann mich denn erlösen? Und wie kann ich denn erlöst werden? Es gibt einen Vers, den ich richtig schön und wertvoll finde. Wir schlagen zusammen auf. 1. Petrus 3, Vers 18. Da erfahren wir, und das bringt es so gut auf den Punkt, ja, der gibt uns Antwort. 1. Petrus 3, Vers 18. Da heißt es, denn es hat auch Christus einmal gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Also Jesus Christus ist der Einzige, der mich, elenden Sünder, aus dieser Misere rausholen kann. Und zwar wie? Indem er litt, indem er starb, indem er am Kreuz bestraft wurde wie ein elender Sünder, obwohl er selbst nicht mal im Ansatz einer war. Man könnte es auch so sagen, ja, Jesus der Gerechte, wie dieser Text sagt, Jesus der Gerechte starb für die Ungerechten. Die Ungerechten, dich und mich, du kannst deinen Namen da im Prinzip einsetzen. Könntest du ausdrücken, Jesus der vollkommen Reine starb für uns, für dich und mich, die Unreinen. Der Sündlose starb für die Sünde. Wozu? Wie es hier heißt in diesem Vers, damit er uns zu Gott führe. Damit er uns in die ewige Gemeinschaft mit Gott führen kann. In ein Leben in Beziehung mit Gott. Damit er uns zu unserem wahren, göttlichen Eigentümer zurückbringen kann. Zu dem wir jetzt gehören, für den wir leben dürfen. Und ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir sind absolut erlösungsbedürftig. Die Frage, die sich natürlich für jeden von uns stellt an dieser Stelle, ist, nehme ich diese Erlösung Jesu persönlich an oder bleibe ich in meiner Sünde? Die Erlösung, die Jesus bietet, ist kein Automatismus, sondern es bedarf einer Entscheidung. Einer klaren Entscheidung, deine Sünde und das Kreuz zu bringen, deine Sünde vor Gott zu bekennen, dieses stellvertretende Opfer Jesu in Anspruch zu nehmen und ihm dein Leben zu geben und ihm zu unterstellen. Ich will fragen, heute Morgen auch, ist es bei dir schon geschehen? Oder ganz kurz ausgedrückt, bist du erlöst? Weißt du das? Bist du erlöst? Partizipierst du von dieser Erlösung? Wenn es nicht klar ist, dann schieb das nicht weg. Ja, wenn du Unsicherheiten, Unklarheiten hast, Fragen hast, da such das Gespräch, aber schieb diese Erlösung nicht einfach weg. Und wenn die Erlösung bereits geschehen ist in deinem Leben, dann vergiss niemals deine Erlösungsbedürftigkeit. Deinen elenden, verlorenen Zustand, den du ohne Christus eigentlich hast. Vergiss ihn niemals. Weil genau das hilft uns im Leben, auch in der Nachfolge, demütig zu bleiben. Es hilft uns, barmherzig zu sein mit anderen. Es hilft uns, geduldig zu sein mit dem ganzen erlösungsbedürftigen Rest um mich herum, der genau die gleiche Erlösung und genau den gleichen Christus braucht, wie ich ihn brauche in meinem Leben. Von jetzt bis in alle Ewigkeit. Ja? Und es verändert so viel. Und deshalb ist es so wichtig, erinnere dich an deine Erlösungsbedürftigkeit. Und dann haben wir noch einen Gedanken ganz zum Schluss, der zieht sich so durch diesen Text, den ich nur kurz anreißen kann an dieser Stelle. Und dabei geht es weniger jetzt um die eigene Erinnerung, sondern es geht mehr um die Erinnerung anderen gegenüber. Und wir sehen diese Perspektive sowohl in Vers 8 wie auch in Vers 14. In Vers 8 heißt es am Anfang, du sollst dies deinem Sohn an jenem Tag so erklären. Und Vers 14, und es soll geschehen, wenn dich künftig dein Sohn fragt, was bedeutet das? Und wir sehen an dieser Stelle also einen ganz klaren, offensichtlichen Appell, vor allem an die Eltern. Der Appell ist, erkläre deinen Kindern die Botschaft des Evangeliums. Mach ihnen deutlich, was wir glauben. Ja, erkläre ihnen Hintergründe von dem, was wir glauben, warum wir das glauben, wovon wir überzeugt sind. Und erkläre ihnen vor allem die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Manchmal werden sie fragen, wie in Vers 14, ja, was bedeutet das? Und wenn das ist, dann ist es eine Steilvorlage, nutz sie. Und manchmal ist es auch so, dass wir selbst aktiv werden sollen, wie in Vers 8 hier beschrieben. Aber gerade für unsere Kinder ist es so wichtig zu wissen, was wir glauben, aber auch warum wir was glauben, warum wir von was überzeugt sind. Die sollen nicht einfach stumpf glauben und ohne Verstehen einfach sagen, ja, ist halt so irgendwie, sondern sie sollen durch das Verstehen von Gottes Wort, von Gottes Gnade so gepackt sein, dass sie mit ihm leben wollen. Und das ist letztendlich das, was wir alle brauchen und was wir alle sollen. Deswegen dieser Appell an die Eltern, aber schlussendlich gar nicht nur an die Eltern, der Appell, die Botschaft des Evangeliums auch anderen weiterzugeben, sondern an uns alle. Und so könnte man angelehnt an unsere Punkte von heute Morgen hinzufügen, erstens, erzähle anderen von deinem Eigentümer, von deinem göttlichen Eigentümer. Zweitens, erzähle anderen von deiner Erlösung. Und drittens, erzähle anderen von unserer Erlösungsbedürftigkeit. Und unterm Strich gilt auch hier, dass, um anderen das weiterzugeben, alle Motivation, aller Antrieb, alle Freude, die hängt daran, dass ich selbst diese wichtigsten Erinnerungen vor Augen behalte. Dass ich selbst Jesus Christus und sein Werk in meinem Leben vor Augen behalte und mich erinnere an diese drei Dinge, die wir heute Morgen hatten. Nämlich die Erinnerung an deinen göttlichen Eigentümer, die Erinnerung an deine eigene Erlösung und die Erinnerung an deine Erlösungsbedürftigkeit.